Ja, erinnern wir uns noch mal kurz, wo wir also jetzt waren mit unserer Tableau-Methode für Aussagenlogik. Nicht? Wir hatten also diesen Begriff von flachem Tableau definiert, wo so Regeln drin standen. Ich schreibe es jetzt nicht alle noch mal an, wie diese hier zum Beispiel. Nicht? Wenn also eine negierte Konjunktion in unserem Tableau drin war, so ein Tableau ist einfach eine Menge von Formeln, dann verlangen wir Abschlusseigenschaften. Das heißt also, dass in diesem Fall entweder nicht Phi in T ist oder nicht Psi in T ist. Gibt es eine Reihe solcher Abschlusseigenschaften. Und dann gibt es noch eine, die verlangt, dass was nicht in T ist, nicht? Die, also so eine Art Clash-Freiheit, oder ja, zwei eigentlich, die verlangen, dass was nicht in T ist. Also erstens verlangen wir, Phi-Summe ist nicht in T, und zweitens verlangen wir, wie rum war es? Ne. Wir verlangen, dass wenn nicht a in t ist, dann a nicht in t ist. Es ist im Grunde egal, wie rum ich es dann schreibe. Nicht? Also es dürfen nicht sowohl a als auch nicht a in t sein. So. Und wie angekündigt, wollen wir das jetzt aufbohren. Zu so einer ja, baumförmigen Geschichte, die nennen wir jetzt mal echte Tableau, for lack of a better word, gewissermaßen. Ne? Baumförmige Tableau ist mir zu lang. Ja, wir arbeiten weiterhin mit Mengen von Formeln. Die schreiben wir irgendwie so Gamma, Delta und so, ja, also wie gesagt, das sind ja, wir sagen weiterhin ausdrücklich, dass die endlich sind. Und die nennen wir Sequenten. Das Wort Sequent ist immer so ein bisschen überladen, ja. Also gut, insbesondere kommt es meistens aus Kalkülen, in denen ich zeigen will, dass Formeln gültig sind, während Tableau dazu da sind, zu zeigen, dass Formeln erfüllbar sind. Diese beiden Methoden sind im präzisen Sinne dual zueinander, was nicht überrascht, weil ja nun mal Erfüllbarkeit dual ist zu Gültigkeit. Trotzdem kann es da gelegentlich Verwechslungen geben. In dem Falle will ich dann also genauer sagen. Dass die Dinger Tableau-Sequenten sind, wenn ich sie von Sequenten an anderer Stelle, also aus Gültigkeitsalgorithmen, unterscheiden will, das wird nicht oft vorkommen. Oft wird sowas vorkommen, ja. Ich schreibe generell diese Mengen, die schreibe ich ohne Mengenklammern und insofern ist das hier dasselbe wie Gamma vereinigt einer Menge Phi und ähnlich. Das heißt also, Mengenklammern fliegen generell raus. Ja, also ich schreibe die Dinger zwar als Mengen, aber diese Mengen sind einfach komma-separierte Listen ohne geschweifte Klammern. Die kann ich also einfach per Komma nebeneinander setzen. Dann habe ich Vereinigung. Ich kann einfach eine Formel dazu schreiben, ohne immer noch mit geschweiften Klammern um mich zu werfen. Das ist einfach schöner. So. Und die Dinger, die bilden jetzt die Knoten eines Baums. So, einmal vorweg. Phi-Summen werfe ich jetzt mal raus aus der Sprache und stelle mir vor, dass ich das als A und nicht A kodiere. Das habe ich bisher sonst immer nicht gemacht, weil, wie gesagt, wir auch den Fall zulassen wollten, eigentlich, dass es gar keine Atome gibt. Dann kann ich da natürlich nicht A und nicht A hinschreiben. Das soll mir jetzt mal egal sein. Also wir tun so, als gäbe es Atome und schmeißen Phi-Summen raus. Das heißt, wir brauchen uns jetzt in den Regeln, die wir jetzt hinschreiben, nur noch zu kümmern um Konjunktion, Negation und eben ja, Atome in Gestalt von möglichen Clashes. Und wir haben insbesondere hier, anders als wir das hier jetzt aufgezogen hatten, dann nur noch eine Clash-Regel. Das hier sind praktisch zwei Clash-Regeln. Also hier, also ich könnte ja irgendwann durch diese vorherigen Regeln gezwungen sein, mal Fallsummen ins Tableau reinzutun. Und das darf ich nicht, das wäre ein Clash. Das fällt jetzt weg. Und ich könnte gezwungen sein, reinzutun gleichzeitig A und nicht A. Das wäre auch ein Clash, der bleibt. So, damit kann man die Regeln fast schon raten. Also die Regeln sind diese hier. Einmal ganz einfach eine Regel für Konjunktion, wenn ich also sowas hier habe. Ja, also ich habe, ich erkläre, wir sehen gleich noch, wie sich diese Regeln dann zusammensetzen zu Bäumen, aber man kann das ungefähr vielleicht schon erkennen. Die Regeln sind immer Regeln zur Produktion von Baumknoten. So, wenn ich so einen Knoten sehe, ja, wo also in meinem Sequenten eine Konjunktion drin steht, dann baue ich diese Konjunktion einfach auseinander. Ja. So, indem ich also das und durch ein Komma ersetze. So, aha, sehen wir also, ja, wir lesen wie bisher auch, ja, unsere Mengen von Formeln konjunktiv. Also um so eine Menge, so einen Tableau-Sequenten zu erfüllen, muss ich alle Formeln erfüllen, die drinstehen. Okay, erkennen wir vielleicht wieder, ja, das entspricht also hier dieser Regel. Wenn eine Konjunktion in dem flachen Tableau drin war, hatte ich verlangt, dass also beide Konjunkte in dem flachen Tableau drin sind. Der Unterschied, der technische Unterschied ist der, dass ich hier im Übergang von oben nach unten die Konjunktion wegwerfe. Ja, also ich behalte nur die beiden Konjunkte über. Ja, das hat so seine Ups und Downs. Ja, also eine Up ist, das Ding schrumpft. Ja, also wenn ich die Kommata mal nicht mitzähle, ja, dann ist das Ding hier kleiner als das da. Das wäre nicht der Fall, wenn ich die beiden Konjunkte einfach dazu tue. Ja, das heißt also, ich kriege erleichterte Induktionsbeweise, weil meine Sequenten den Baum runter immer kleiner werden. Die Downside von dem Ganzen ist, ich sehe jetzt hier die Konjunktion nicht mehr. Das heißt, wenn ich was wissen will über kompliziertere Formeln, die womöglich gelten, ja, dann muss ich den Baum weiter raufsuchen. Das machen wir dann im Detail noch später. So. Gut, dann machen wir erstmal die Doppelnegationsregel. Also ich könnte so eine Doppelnegation irgendwo in meinem Tableau drinstehen haben. Naja, die schmeiße ich halt raus. Ja? Also nicht im Tableau, im Sequenten. Und ich entferne einfach die Doppelnegation. So, dann gibt es diese Nicht-und-Regel, die also der da links hervorgehobenen Regel entspricht. Ich könnte also eine negierte Konjunktion in meinem Sequenten stehen haben. So, und da habe ich jetzt eben zwei Möglichkeiten, den Baum weiter aufzupusten. Ja, also entweder ich sage, ich packe halt nicht Phi rein. Wiederum schmeiße ich hier diese große ursprüngliche Formel raus. Oder, das deute ich hier durch diesen senkrechten Strich rein an, ich packe eben nicht Psi rein. So, das sind eben alternative Expansionsmöglichkeiten, die ich hier habe. Ja, also das ist nicht vollständig deterministisch, was auch klar ist, dass die Konstruktion nicht vollständig deterministisch sein kann, weil das ja ein NP-vollständiges Problem ist. Ja, also wir entkommen dem Nichtdeterminismus nicht. So, und dann kommt als letztes die... Wollte ich sie weiter Axiomenregel nennen? Ja, wollte ich. Also es könnte sein, ja, dass ich hier in diese unangenehme Situation komme, die ich eben angekündigt hatte. Also es könnte sein, dass also plötzlich sowohl A als auch nicht A in meinem Sequenten landen. Und in dem Moment ist natürlich vorbei. Das deuten wir an durch so ein Fallsummen, das ist aber jetzt eigentlich, also das ist keine Formel, sondern das ist nur so ein Platzhalter dafür, dass die Regel keine Konklusion hat. Ja? Das ist so ein bisschen so ein System, wo viele, also Wie immer lesen wir das hier als Prämisse, das hier als Konklusion. Die ganze Logik läuft umgekehrt wie beim Beweisen. Ja, beim Beweisen wäre also, ne, wenn ich das hier beweisen kann, also Gamma, Phi, Psi, kann ich das hier beweisen. Ja, also wenn ich die beiden Konjunkte beweisen kann, kann ich die Konjunktion beweisen. Das wäre so eine typische Beweisregel. Da wäre also das hier die Prämisse, das hier die Konklusion. Gut, das stellt sich hier alles per Dualisierung auf den Kopf. Wir bleiben aber im Einklang mit der Literatur bei der Sprechweise, wo das hier jetzt die Prämisse und das die Konklusion ist. So, und man sieht hier, Konklusionen sind gut für mich. Ja, je mehr Konklusionen da sind, umso eher habe ich eine Chance, eben meinen Sequenten zu erfüllen. Ja, also hier zum Beispiel, Menschen, habe ich zwei Chancen. Wenn es mit nicht Phi nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit nicht Psi. So, hier bei der Axiomenregel, eben beim Clash, da habe ich keine Chance mehr. Ja, also ich habe keine Konklusion mehr zur Verfügung. Das deute ich an durch dieses Fallsum hier. An der Stelle ist also vorbei. So, das sind, wie gesagt, also meine Tableau-Regeln, aus denen ich jetzt meinen Baum mache. Ich will das nicht überformalisieren, ja, also ich, beziehungsweise noch nicht. Wir werden schon später unsere Bäume auch mal relativ genau spezifizieren. Also hier verlassen ich mich einfach mal drauf, dass also jeder eine ungefähre Vorstellung hat, was irgendwie ein Baum ist. Also ich erzeuge mittels dieser Regeln einen Baum. Gut, Baum heißt, der muss er irgendwo verzweigen. Und verzweigen tut er nur an einer Stelle, ja, also. Also verzweigen tut er da bei dieser Nicht-Und-Regel. Das heißt, ich erzeuge also letztlich einen, wie heißt sowas, einen 1-2-Baum oder was? Also einen Baum, wo also jeder Knoten, nicht mal 1-2, sondern 0-1-2, ja, wo also jeder Knoten 0, 1 oder 2 Nachfolger hat. Das ist so der Verzweigungsgrad. Und jeder Knoten n, der Trichter ist also, ich könnte beschriftet sagen, ich sage jetzt, der Knoten ist gelabelt, ja, also irgendwie das Wort beschriftet klingt immer ein bisschen komisch, finde ich. Also jeder Knoten ist gelabelt. Eben mit einem Sequenten, gemäß der Regel, die da jeweils angewendet worden ist. Und diesen Sequenten, mit dem Knoten n gelabelt ist, bezeichnen wir mit L von n. So. So, diese Bäume, die wir da erzeugen, die haben dann zwei Arten von Blättern. Entweder sind das Clashs, das sind also Bäume, die mit eben unserem speziellen Symbol Bottom gelabelt sind. Wohlgemerkt, Bottom ist jetzt keine Formel mehr, ja, das ist also jetzt nur so ein spezielles Symbol für den Clash. Und das sind die eine Art Blätter und andere sind sogenannte saturierte Knoten. Das sind solche, auf die keine weitere Regel anwendbar ist. Jo. So, und das ist jetzt per Setzung so. Ja, das heißt, dadurch, dass ich sage, dass nur solche Dinger Blätter sein dürfen, spezifiziere ich praktisch, dass ich nicht einfach so mal aufhören kann, die Regeln anzuwenden, weil ich gerade keine Lust mehr habe. Ja, also das geht nicht. Ne? Also sonst wäre es leicht. Ja, also ich schreibe am Anfang einmal meinen C-Sequenten hin, höre und gehe nach Hause und habe mein Tableau. Ja, das geht nicht. Sondern ich muss immer, solange ich kann, die Regeln anwenden. Und nur dann komme ich also, wenn ich das erschöpfend mache, am Ende zu einem Tableau. Das erreiche ich dadurch, indem ich, wie gesagt, verlange, dass die Blätter saturiert sind. Ja, einmal kurz, um das Publikum zu wecken. Ich kann saturierte Blätter noch, also saturierte Knoten oder vielmehr die Label von saturierten Knoten, die kann ich noch auf andere Art beschreiben. Das ist eine äquivalente Beschreibung davon. Fast. Wohlgemerkt, ich muss nicht für jedes... Nicht vollständig. Also sprich, syntaktisch beschreibe ich das wie?
Die Teilmenge von Kappa?
Ja, also formal stehen da ja keine Werte drin, sondern was steht nachher drin im Knoten?
Entweder, also Literale oder...
Ja, also stehen Literale drin. Ne? Also so ein Knoten besteht, also ein saturierter Knoten besteht nur aus Literalen, erstens, und zweitens? Eine Bedingung?
Nee. Die Wahrheitsbelegung, die ursprüngliche Formel erfüllt, auch jedes Literal ist.
Ja, Wahrheitsbelegung haben wir noch keine.
Die kommt nur einmal vor.
Also. Ja, also die dürfen sich nicht widersprechen. Ja, also eine, ne, also es ist also eine Menge von, also ein saturierter Knoten hat als Label eine Menge von Literalen ohne eklatante Widersprüche, also ohne, dass da für irgendein Atom sowohl A als auch nicht A drin steht. Ne? Also. Ja, ich suche nach einer schönen Übersetzung für das englische Wort blatant. Also, ne, also wenn irgendwo sowohl A als auch nicht A drinsteht, dann heißt so eine Menge blatantly inconsistent. Ich meine, man kann ja auch subtil inkonsistent sein, indem also Inkonsistenzen auf längeren Schlussfolgerungswegen folgen, oder man kann blatantly inconsistent sein, indem also sowohl eine Formel als auch eine Negation drinstehen. Ja, das übersetze ich mal auf Deutsch mit eklatant. Ne? Okay. So, das sind also unsere Tableaus, und daran schließt sich an folgende Definition. Also ich definiere jetzt für einen Knoten N in einem Tableau, die nenne ich übrigens immer N, weil das kurz ist für Node, nicht? Also so ein Knoten N, der ist erfolgreich, wenn einer von zwei Fällen eintritt. Also falls N ein Blatt ist, dann gucke ich einfach, ob in welchen dieser beiden Fälle der Knoten fällt, ja, also per Definition muss er dann ja entweder saturiert oder ein Clash sein. Gut, ein Clash ist natürlich nicht erfolgreich, aber wenn N saturiert ist, dann nennen wir N erfolgreich. Und andernfalls, verfolgen wir hier das Missverständnis vieler Eltern. Nicht? Wir nennen einen Knoten dann erfolgreich, wenn er ein erfolgreiches Kind hat. Eins wohlgemerkt reicht. Warum ist das eine Definition? Ich meine, das ist zirkulär, ne? Also ich definiere erfolgreiche Knoten durch erfolgreiche Knoten.
Ja, irgendwann, das müsste eigentlich dann, wenn es einen erfolgreichen Knoten gibt, dann muss die Wurzel erfolgreich sein.
Ja, so, klar, nicht? Sobald ich also. Ja, sicher, so kann ich es umformulieren, aber anders kann ich. Weil die Bäume endlich sind? Weil die Bäume endlich sind, ja, genau. Nicht? Also die Bäume sind endlich und deswegen ist das hier praktisch. Eine Definition per Rekursion. So, warum sind die Bäume endlich?
Ja, ja, weil die Formel immer kleiner werden.
Genau,
die
nicht?
Ja, zum Beispiel einfach die Operatoren zählen.
Genau, ne? Also jeder Schritt eliminiert mindestens einen Operator. Nicht? Und wenn ich also als Größe der Formel ansetze, einfach die Anzahl der Operatoren in ihr und bei einer Menge von Formeln einfach die Größe der Formeln, die da drin sind, addiere, nicht? Dann wird also immer, sind immer die Konklusionen kleiner als die Prämisse. Das heißt also, irgendwann terminiert jeder Zweig. So, okay, das ist also jetzt unsere Definition von erfolgreichem Knoten. So, warte mal, jetzt wollen wir am besten mal. Jo. Also Beispiel dieses hier. Jo, bitteschön. Wer als erster fertig ist, schreit. Ja, einfach mal erstmal alle machen. Also nicht einer vorne, sondern wirklich mal eben jeder selber. Und dann hören wir uns in 5 Minuten wieder. Okay, aber genau. Da haben wir die natürlich streng genommen zweimal angewandt, nicht? Also die Regel selber gibt ja nur einmal auseinanderschneiden her.
Der zweite Fall ist nicht B, nicht B von C, A. Genau. Hier ergibt sich dann ja, das Flash, wenn wir nicht A und A B genommen. Hier, ja, die doppelte Negation können wir eliminieren. B, nicht B, das ist A. Das ist direkt. Okay, und dann hier auch zwei Fälle noch. Die Kondition. B, nicht B. A, das ist natürlich ein Flash. Und
AX. Ne? Ach so, das A ist, bezieht sich nicht auf den Namen des Literals, ja, sondern so. Das steht für Axiomenregel. Genau. Nicht? Und man sieht also, dass, ne, dass, wie eben richtig gesagt wurde, sobald ich irgendwo ein saturiertes Blatt habe, irgendwo einen saturierten Knoten, also ein Blatt mit saturiertem Label in den Baum, sich natürlich das dann rauf vererbt bis in die Wurzel. Das heißt, dann ist also auch die Wurzel erfolgreich. Gut, das Ding ist also insgesamt erfolgreich, ja, also auch wenn von drei Zweigen jetzt nur einer erfolgreich ist und die beiden anderen zu Clashes führen. Es ist klar, dass also hier, nicht, also wenn man sich die Formel dekodiert, ja, das ist ja eine mühsame Kodierung durch Hinschauen von, was ist das, A impliziert B und B impliziert C und A, ja, also ich meine, das hat natürlich nur eine Lösung, ja, denn A muss wahr sein und dann muss auch B wahr sein und dann muss auch C wahr sein. Also das heißt also, diese erfolglosen Zweige, die sind unschädlich, solange es eben diesen einen erfolgreichen gibt. Tatsächliche Tools, die versuchen natürlich, die erfolglosen Zweige zu vermeiden, nicht? Beziehungsweise, naja, jedenfalls dann, wenn sie gerade glauben, dass die Formel an sich erfüllbar ist, nicht? Die versuchen also dann per Nase gewissermaßen dann den erfolgreichen Zweig zu finden, beziehungsweise, okay, umgekehrt natürlich, wenn vermutet wird, dass die Formel insgesamt unerfüllbar ist, dann muss man natürlich alles abklappern. Nicht klar. Okay. Also die Strategie natürlich ganz schnell zu sein, wenn man vermutet, dass die Sache insgesamt unerfüllbar ist, ist möglichst schnell in jedem Zweig einen Clash zu finden. Hier zum Beispiel ist der Clash ja, ist der Zweig im Prinzip noch nicht vollständig expandiert. Also man könnte das hier ja noch weiter auseinandernehmen, aber man kann hier eben frühzeitig die Clash-Regel feuern und das Ding da ignorieren. So. Was übrigens dann nochmal wieder beinhaltet, ja, also wir haben hier zwei Formen von Nichtdeterminismus natürlich doch drin, nicht? Also der Nichtdeterminismus kommt einerseits aus dieser Nicht-Unregel und andererseits kommt er daraus, dass nicht gesagt ist, in welcher Reihenfolge ich die Regeln anwende. Ja, das ist fast überall egal, ja, dann machen wir nachher noch eine Bemerkung zu, kann man sich Gedanken machen, warum das fast überall egal ist, außer bei der Axiomregel. Ne? So. Ich fürchte, das ist jetzt auch so halbwegs das Einzige, was wir wischen können. So, zwischendurch halte ich fest, dass, glaube ich, mit diesen Mitteilungen sämtliche Aufgaben des Zettels jetzt lösbar sind. Ne? Also auf dem Zettel steht einerseits, glaube ich, noch drauf, dass, also ja, so wie wir es eben gemacht haben, ja, also eine Formel konkret per Tableau-Methode gelöst werden soll. Ne? Das sehen wir jetzt, wie das geht. Und dann ist eben so eine metatheoretische Aufgabe drauf, die eben zeigen soll, dass also hier sich nichts ändert, wenn ich in dieser Regel hier das A, was ja ein Atom sein muss, wohlgemerkt, ja, das ist, also ich, das hier ist die sogenannte atomare Axiomenregel. Also hier, oder? Moment, wie rum haben wir es? Was sagt der Zettel genau? Ich hoffe, ich habe es auf dem Zettel des Richtigen.
Vertauschbar sind eigentlich.
Ja, wir müssen, ja, klar, nur der Zettel unterstellt, dass eine Regel im System ist und die andere gleich soll als gleichwertig gezeigt werden. Das ist, die Aufgabe ist dieselbe, egal wie rum es ist. Ich hoffe nur, ich habe es jetzt richtig rum oder konsistent formuliert.
Ich muss dann zeigen, dass wenn wir die stärkere Regel.
Genau, ja, das. Okay, nicht? Genau, dann ist das die Aufgabenstellung konsistent mit dem Skript, sehr gut. Okay, nicht? Also ich kann diese Regel hier praktisch verstärken. Ich kann also erlauben, dass da eine beliebige Formel Phi statt des A's steht und die Aufgabe ist eben zu zeigen, das ändert am System nichts. Das heißt also, Knoten, die mit der schwächeren Regel erfolgreich sind, ja, sind auch mit der stärkeren Regel erfolgreich.
Wirklich beliebige Formel oder auch wieder eine, die nur Nicht und Konjunktion?
Ach so, ja. Nicht, also die Grammatik enthält nur Nicht, Konjunktion und Atome. Ja? Sie enthält noch nicht mal mehr Bottom, wie gesagt. Ja, und das ist auch schon die richtige Frage. Ja, das ist also. Man zeigt das natürlich, steht das als Hinweis da, man zeigt das natürlich durch Induktion über diese Formel, die man da, okay, aber es ist relativ klar, ja, also wenn hier statt des A's eine beliebige Formel steht, ja, dann macht man also über diese Formel eben Induktion. Ne? Gut. Es ist nicht ganz ohne, weil eben diese Konstruktion dieser Bäume so, nicht, diesen Nichtdeterminismus beinhaltet, nicht? Also da muss man ein bisschen mit aufpassen. So, also. Ach so, mit Sequent. So, also hier noch kleiner Hinweis zur Definition dieser Bäume. Natürlich also können die Bäume entweder mit einem Sequenten oder mit Bottom gelabelt sein. Also das Letztere ist nur an den Blättern. Ich, Bottom war, ja, es ist Tableau halt. Also Bottom sehen wir jetzt mal erstmal nicht als Sequent an. So. Also wir haben jetzt definiert, also das Wort erfolgreich, das überladen wir jetzt noch ein bisschen. Ja? Wir haben jetzt definiert, was ein erfolgreicher Knoten in einem Tableau ist. Ja? Wohlgemerkt, wir unterscheiden zwischen Knoten in Tableaus und ihren Labels. Ja? Also ein Knoten im Tableau ist halt ein Knoten in einem Baum. Und ein Label oder ein Sequent, also ich sehe gerade im Skript, habe ich überall Label geschrieben, weil ich es nicht werde auseinanderhalten können. Konsequent erkläre ich also ab jetzt die Begriffe Sequent und Label für gleichwertig. So. So, wir dehnen jetzt also diesen Begriff des Erfolgs auf Label aus oder Sequenten. So, wir sagen also ein Sequent Gamma, der sei erfolgreich, wenn und das ist jetzt so ein für alle existiert Muster, ja, also wenn jede auf Gamma anwendbare Regel eine erfolgreiche Konklusion hat. So, wir haben jetzt kapiert, warum das eine Definition ist. Ja, es ist wieder eine Definition per Rekursion. Wir halten mal der Klarheit halber fest, auch wenn das, glaube ich, gar nicht gebraucht wird. Also Sequent heißt ausdrücklich etwas, was nicht Bottom ist. Ja, also Bottom ist ja dieser spezielle Label. Bottom ist natürlich nicht erfolgreich. Das hier ist eine rekursive Definition, weil die Konklusionen der Regel immer kleiner sind als die Prämisse. Das heißt also, das ist per Rekursion über die Größe von Sequenten ist das also nicht eine korrekte Definition. Also, Rekursion über die Größe von Gamma machen wir hier. Ja, so, das ist also. Eine weitere Definition und ich fürchte, wir brauchen noch eine dritte. So, und jetzt wird es wirklich eng, ich darf fast nichts mehr abwischen. Ja, doch, das hier, das können wir mittlerweile mal wischen, das geht. So, und Wir definieren jetzt als nächstes noch wieder was für Label, was subtil anderes, nämlich wann Gamma ein erfolgreiches Tableau hat, nämlich es existiert ein Tableau und in diesem Tableau ein Knoten N, der außerdem erfolgreich ist, in dessen Label nun wiederum Gamma enthalten ist. Und dann nochmal wieder zurück zu den flachen Tableaus. Gut, das ist jetzt selbstverständlicher. Wir hatten schon für Formeln definiert, wann eine Formel ein flaches Tableau hat. Nämlich dann, wenn es ein flaches Tableau gibt, in dem die Formel enthalten ist. Und dasselbe dehnen wir jetzt aus auf Sequenten, also Formelmengen Gamma. Das heißt, wir verlangen jetzt, es existiert ein flaches Tableau T, in dem Gamma enthalten ist. Jetzt per Teilmengenrelation natürlich. So. Ja, und jetzt muss ich die Regeln abwischen. Das hilft alles nichts. Also, jetzt bauen wir das alles zusammen in einem Satz. Wir nehmen uns also ein Tableau-Sequenten Gamma her. Und dann sind die folgenden zahlreichen Statements alle äquivalent. Erstens, Gamma ist erfolgreich als Label. Ja, das ist diese Definition hier. Also sprich, jede auf Gamma anwendbare Regel hat eine erfolgreiche Konklusion. Zweitens, Gamma hat ein erfolgreiches Tableau. Drittens, Gamma hat ein flaches Tableau. Und viertens, entscheidenderweise, Gamma ist erfüllbar. Jo, nicht, das sagt also, also wo wir eigentlich drauf hinaus wollen, ist das hier, ja, also diese Charakterisierung zweitens. Die sagt uns also, dass unsere echte Tableau-Methode, dass die also eine korrekte und vollständige Methode ist, festzustellen, ob Gamma erfüllbar ist. Wir halten erstmal fest, dass wir die Äquivalenz von 3 und 4 ja nun im Wesentlichen schon abgehakt haben. Gut, wir haben das nur für einzelne Formeln statt für Formelmengen gemacht, aber der Beweis, der überträgt sich natürlich völlig zwanglos auf Formelmengen. Insbesondere ja, haben wir ja gezeigt, dass flache Tableaus erfüllbar sind. Nicht? Das heißt also insofern, die nicht-triviale Implikation hier von 3 nach 4, das haben wir nun wirklich schon gemacht. Die Implikation von 4 nach 3, die ist ja mehr oder weniger trivial. Wir haben es jetzt nur für einzelne Formeln gemacht, aber derselbe Beweis überträgt sich ohne weiteres auf Formelmengen. So. Nicht? Das heißt also, das ist abgehakt. So, jetzt müssen wir hier eine dieser Definitionen kühlen. Ja. So, also den Rest, den erledigen wir per Ringschluss. Und zwar fangen wir an mit 1 impliziert 2. Also Gamma, setzen wir voraus, ist erfolgreich. Das heißt, jede auf Gamma anwendbare Regel hat eine erfolgreiche Konklusion. So, wir müssen zeigen, Gamma hat ein erfolgreiches Tableau. Es gibt einen guten Slogan, der lautet induktive Beweise. Natürlich werden alle diese Implikationen induktiv geführt. Ja. Induktive Beweise sollten immer der Struktur der unterliegenden Rekursion folgen. Ja, also ich habe ja, ne, also ich muss irgendwie meine Induktion mit einem entsprechenden Induktionsmaß versehen und ich muss sehen, wo lang läuft die immer. Und sie sollte immer da lang laufen, wo die Rekursion auch lang läuft. Das heißt, das machen wir jetzt per Induktion über die Größe von Gamma. Denn die Definition von dem, was wir annehmen, ja, ist ja per Rekursion über die Größe von Gamma. So, sage ich jetzt, ne? Stimmt das? Jawohl. So, und ich mache jetzt zwei Fälle auf. Der erste Fall ist der, dass auf Gamma keine Regel anwendbar ist. So, dann malen wir ein Tableau hin, ein Knoten N. Statt zu schreiben Ln gleich Gamma, male ich da einfach mal Gamma ran an den Knoten. Das ist jetzt der Label dieses Knoten. Ja, das ist ein Baum, ne, ein etwas degenerierter Baum, der nur aus einem einzigen Blatt besteht. Und ich behaupte, dieses N ist saturiert. Warum? Nicht per Definition. Nicht? Also das Ding ist saturiert nach Voraussetzung, weil eben keine Regel anwendbar ist. So, ne? Sind wir fertig. Nicht? Also wir haben also unser Tableau gefunden, nicht? Und dass Gamma ein erfolgreiches Tableau hat, heißt ja, es ist in einem, also deswegen ist, also das N ist ein Blatt, weil es saturiert ist, also ist saturiert. Also erfolgreich, ja, weil dass die Definition von Erfolgreichtum oder Erfolg für Blätter ist, dass sie eben saturiert sein müssen. Und per Konstruktion ist also Gamma gerade in dem Label von dem Ding enthalten, also hat Gamma ein erfolgreiches Tableau. So, also Fall 2. Ja, Fall 2, gut, jetzt habe ich blöderweise die Regeln wegwischen müssen. Für Fall 2 ist eben der, dass eine Regel anwendbar ist. So, und im Prinzip können wir jetzt alle vier Regeln durchgehen. Aber sie haben zum Glück ein halbwegs einheitliches Format und das können wir stattdessen nehmen. Und zwar ist dieses halbwegs einheitliche Format, dass wir eine einzelne Prinzipalformel haben und naja, eventuell nicht, ja, also eventuell ist dieses Psi einfach nur ein Dummy, aber und wir haben eine Regel, beziehungsweise genauer eine Regelinstanz. Also wenn wir sagen, wir haben vier Regeln, dann sind diese Regeln alle immer so Familien von Instanzen, wenn wir wollen. Ja, parametrisiert über alle Gammas und Psis und was weiß ich, die da aufkaufen können. Und eine Regelinstanz dieser Form hier, Gamma Strich, Komma Psi und dann irgendwelche Konklusionen. Und diese Konklusionen, die bestehen aus dem Gamma-Strich und dann irgendwelchem anderen Kram, der das Psi ersetzt. So, also in Wirklichkeit ja, treten da nur relativ beschränkte Randfälle auf. Ja, also zum Beispiel sind es ja nie mehr als zwei. Ja, also ich schreibe hier allgemein n. Ja, gut, ne, also in Wirklichkeit kommen nur vor n gleich 0, 1 oder 2. Und auch über diese Deltas wissen wir natürlich mehr, nämlich dass die fast immer einelementig sind, außer in dem einen Fall der Konjunktionsregel, da ist es mal zweielementig. So, nicht? Aber trotzdem, die allgemeine Form ist diese hier. Das subsumiert auch noch die Axiomenregel. Ja? Wie gesagt, im Fall der Axiomenregel ist das Psi hier ein Dummy. Also da können wir meinetwegen zum Beispiel das A nehmen oder das Nicht-A, was in der Axiomenregelnummer dasteht, kommt nicht drauf an. Und das N ist in dem Falle 0. Ja? Deswegen hatte ich eben geschrieben, also wir sehen also diesen Bottom gewissermaßen an als den Fall von keiner Konklusion. Nicht? Also insbesondere ist ja hier in dieser Regel, nicht, da haben wir das also, nicht, weil wir hier sagen, jede anwendbare Regel hat eine erfolgreiche Konklusion, dann meint das die Axiomenregel mit und die Axiomenregel hat aber keine erfolgreiche Konklusion. Gut, das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie wir das formulieren. Entweder wir sagen, Bottom ist halt eine Konklusion und sie ist aber nicht erfolgreich, oder, und das ziehe ich hier vor, wir sagen eben, gut, Bottom repräsentiert eben nur Abwesenheit einer Konklusion und dann haben wir eben keine Konklusion und insbesondere keine erfolgreiche. So, das haben wir also. Gut, und nochmal. Also wir haben eine matchende Regelinstanz, ja, das ist also unser Fall, der komplementär ist zu Fall 1. Ja, also Fall 1 war einfach nur, es gibt gar keine matchende Regel. Fall 2 ist, es gibt eine matchende Regel. Und weil nun unser Sequent erfolgreich ist, wissen wir, es gibt also ein I0, also einen von diesen wahnsinnig vielen Indizes, höchstens zwei, sodass also Gamma Strich, Delta I0, also die entsprechende Konklusion, erfolgreich ist. weil wir das wissen, können wir auch sofort wieder den Fall vergessen, dass das die Axiomenregel sein könnte. Ja, also eine auf einen erfolgreichen Sequenten ist nie die Axiomenregel anwendbar, weil sie eben keine erfolgreiche Konklusion hat. So. Dann machen wir hier weiter. Jetzt kommt natürlich die Induktionsvoraussetzung und da nutzen wir aus, dass Gamma Strich, Delta I0 in jedem Fall echt kleiner ist als Gamma. Das haben wir uns schon ein paar Mal überlegt durch Ansehen der Regeln. Die Konklusionen sind immer kleiner als die Prämisse. So, und weil jetzt können wir also die Induktionsvoraussetzung anwenden, wissen also, weil das Ding ein erfolgreicher Label oder ein erfolgreicher Sequent ist, dass Gamma Strich, Delta I ein erfolgreiches Tableau hat. So, das heißt also, wir bauen folgendes Tableau. Wir machen einen Wurzelknoten auf, an den schreiben wir Gamma. Dann kriegt das Ding irgendwelche Kinder, eben entsprechend den Konklusionen unserer Regel. Eins davon ist Gamma Strich, Delta I 0. So, achso, dieses Kind hier kriegt einen Namen, also Gamma Strich, Delta I 0 hat ein erfolgreiches Tableau T. Und naja, dieses erfolgreiche Tableau, das flanschen wir hier dran an diesen Knoten. Und dann ist der da, dieser neue Knoten, n, sagen wir mal, ja, der ist erfolgreich, weil er ja ein erfolgreiches Kind hat. Jo. Okay, damit alles zufrieden? Gut, dann können wir schon wieder wischen. So, jetzt müssen wir die Definition, da brauchen wir noch. Jetzt wischen wir die da. Ne? Also ich wische meine Fallunterscheidung jetzt wieder weg. Gut, also wir haben eine nächste Implikation vor uns. Jetzt haben wir also, nicht wahr, unsere zweite Aussage da. Wir haben ein erfolgreiches Tableau und wir müssen ein flaches Tableau bauen. So, das ist das, was ich eben meinte. Ja, also der Hauptunterschied zwischen unserem strukturierten Tableau und dem flachen Tableau ist, dass wir in dem strukturierten Tableau zwischendurch immer Formeln wegwerfen. So, wir müssen also jetzt rückwärts wieder Formeln einsammeln. Ne? Das machen wir induktiv. Und zwar führen wir erstmal Namen ein für das, worüber wir induzieren. Das heißt also, wir zeigen also jetzt etwas umformuliert folgende Behauptung: Wenn ein Knoten N eines Tableaus erfolgreich ist, dann gilt sein Label hat ein flaches Tableau. Das gilt dann natürlich auch für jeden Sequenten Gamma, der in L von N enthalten ist, weil ja flaches Tableau haben einfach nur heißt, in dem flachen Tableau enthalten zu sein. Das heißt also, wenn L von N in einem flachen Tableau enthalten ist und Gamma in L von N enthalten ist, dann ist natürlich auch Gamma in einem flachen Tableau enthalten. So, nicht? Das ist also das, was wir jetzt zeigen müssen. Und das zeigen wir so per Induktion über, nun selbe Heuristik. Ja, wir verwenden dasselbe Induktionsprinzip wie bei der Rekursion. Ja, so, und unsere Rekursion steht noch hier, deswegen habe ich mir so Mühe gegeben, das nicht abzuwischen. Ja. Also, wir haben hier Erfolg eines Knoten im Tableau, haben wir definiert per Rekursion, naja, über den Baum, also sprich über N, ja, also über Tableau, über Baumknoten. Nicht? Also die Kinder von einem Knoten im Baum, die sind immer kleiner in der üblichen Baumordnung als die Eltern. Und das ist also jetzt unser Induktionsprinzip, das heißt also, machen wir Induktion über N, sprich also wir nehmen an, alles was im Baum weiter unten liegt, ist schon okay und zeigen, es ist dann auch okay für N. So, dann kommt also jetzt der Induktionsanfang. Was ist in dem Setup der Induktionsanfang? Genau, also zunächst mal jedenfalls die Blätter. Ne? Also der Induktionsanfang ist, dass also N ein Blatt ist. Nicht? Denn dann hat N keine Kinder. Jo. Gut, wenn N ein Blatt ist und N erfolgreich ist, dann ist per Definition N saturiert. Nicht? Das heißt, es sind keine weiteren Regeln anwendbar. Nicht? Denn das war die Definition von Erfolg für den Fall, dass N ein Blatt ist. Und klar, nochmal zur Klarheit, also ebenfalls per Definition ist es also nicht irgendwie Bottom. Ja doch, Bottom ist ein Label, das heißt also, L von N ist also, der Label von dem Ding ist nicht unser besonderes Symbol Bottom. So, und weil jetzt also keine Regel anwendbar ist, folgt unmittelbar, dass L von N ein flaches Tableau ist. Nicht? Denn was heißt das? Wenn keine Regel anwendbar ist, heißt das ja, das haben wir uns ja fertig am Anfang schon überlegt, wir finden eigentlich keine propositionalen Konnektive, außer eventuell in Gestalt von Literalen. Das heißt, die meisten Regeln oder die meisten Bedingungen in unserer Definition von flachem Tableau, die greifen gar nicht. Nicht? Die waren ja alle von der Form nach dem Motto, wenn Phi und Psi enthalten ist, dann auch sowohl Phi als auch Psi. Nicht? Das greift hier alles nicht, denn wenn das hier im Label noch drin wäre, wäre ja eine Regel anwendbar, nämlich die Konjunktionsregel. Nicht? Und die einzige Regel, die also dann noch überbliebe, wäre, also die einzige Bedingung wäre dann noch die an Literale. Ja? Also wenn ein Literal drin ist, darf seine Negation nicht drin sein. Und das ist aber okay, denn wenn das doch der Fall wäre, wäre n nicht saturiert, weil noch eine Regel anwendbar wäre, nämlich die Axiomregel. So, nicht? Das heißt also hier feucht, ln ist selbst ein flaches Tableau, also insbesondere hat es ein flaches Tableau, nämlich sich selbst. So, Induktionsschritt, das heißt also hier, der Schritt von Kindern auf Eltern. Wir wissen ja, n hat ein erfolgreiches Kind. Das ist die Definition davon, dass n erfolgreich ist, nicht? Weil eben wir jetzt nicht mehr in dem Fall sind, dass n ein Blatt ist. Das heißt, wir sind da oben in dem zweiten Zweig hier unserer rekursiven Definition. Geben wir dem Kind einen Namen, das heißt mal m. So, fantasievoll. Okay, ja, jetzt greift schon die Induktionsvoraussetzung. Nicht? Weil für Kinder das ja schon okay ist und m erfolgreich ist, hat L von M, also der Label von dem Ding, ja, das Ding hat ein flaches Tableau. Nicht? Das ist einfach unsere Induktionsbehauptung und die können wir auf M anwenden, weil M ein Kind ist von N. Ja, geben wir dem Tableau einen Namen T. So, und jetzt, darf ich hier wischen? So, wie bekomme ich jetzt aus dem flachen Tableau fürs Kind mein flaches Tableau für den Elternteil, also für ein Label vom Elternteil? Genau, und wie mache ich das am einfachsten? Ja, es läuft sogar aufs selbe raus, ja, weil also pro Regelanwendung verschwindet ja nur eine Formel. Ja? Und die kürzeste Art, das zu sagen, dass ich die wieder dazu nehme, ist, ich nehme halt den Label dazu. Ne? Richtig, gut. Also die Differenz zwischen Prämisse und Konklusion ist ja nur, dass ich eine Formel wegnehme und durch eine oder zwei Formeln ersetze, je nachdem, welche Regel es ist. Und dadurch, dass ich hier mit L von N vereinige, nehme ich halt die ursprüngliche Formel wieder mit dazu. Nicht? Und dann ist dann eben in der Tat ein flaches Tableau. Nicht? Wie gesagt, das überprüfe ich durchgehen über die Regeln. Nicht? Also mein Kind ist ja durch eine Regel erzeugt und ich kann mich also überzeugen, dass egal welche Regel das ist, die eine Formel, die dazukommt, dann gerade wieder die entsprechende Bedingung in der Definition von flachen Tableau erfüllt. Also machen wir ein Beispiel. Zum Beispiel nicht? Weil es also die Regel, die von diesem Elternteil N zum Kind M führt, falls das gerade die Nicht-und-Regel ist und Ln also diese Form hat. Und naja, dann müssen wir noch sagen, gut, wir haben da wieder theoretisch zwei Fälle, ja, für die Kinder, nehmen wir mal, die natürlich völlig symmetrisch sind. Nehmen wir also den Fall, dass im Kind jetzt die linke Seite ausgewählt wird. Dann ist also die einzige Formel, die also hier neu dazukommt und die einzige, die ich also überprüfen muss, ja, denn nur für neu hinzukommende Formeln muss ich prüfen, dass die Bedingungen von meinem Tableau noch gelten. Das ist also hier nur diese Formel nicht Phi und Psi. Und dann gilt natürlich dass nicht Phi in dem Label hier von dem Kind ist, das nach Voraussetzung NT enthalten ist. Und das ist wiederum enthalten im L von M vereinigt T. Das heißt also, nicht Phi ist in diesem Ding hier drin, von dem ich zeigen will, dass es ein flaches Tableau ist. So, okay, also das geht auch durch. Und dann haben wir einen allerletzten Schritt von drei. Von 3 nach 1, ja, also davon, dass wir ein flaches Tableau haben, dazu, dass der Label erfolgreich ist. So, wir müssen uns also jetzt so ein flaches Tableau hernehmen, ne? Wir haben also ein flaches Tableau T und Gamma ist enthalten in T. So, wir müssen zeigen, Gamma ist erfolgreich. So. Dass Gamma erfolgreich ist, das heißt eben, nicht, da steht die Definition noch, jede auf Gamma anwendbare Regel muss eine erfolgreiche Konklusion haben. Ja, jetzt also naja, das ist jetzt relativ klar. Wir prüfen einfach nacheinander für alle Regeln, die potenziell auf Gamma anwendbar sein könnten, ob das jetzt klappt. Das läuft jedes Mal nach demselben Muster. Wir machen wieder das eine vielleicht komplizierteste, also die Nicht-und-Regel. Dass die Nicht-und-Regel überhaupt anwendbar ist, heißt, dass Gamma diese Form hier hat, Gamma Strich und dann so eine negierte Konjunktion, nicht? Sonst ist sie nicht anwendbar. Dann ist also insbesondere diese negierte Konjunktion in dem Tableau drin. Dann mache ich jetzt mal per Symmetrie ohne Einschränkung nur den Fall, dass also in dem flachen Tableau T jetzt hier der erste Fall abgedeckt ist, also ist ohne Einschränkung nicht Phi in dem flachen Tableau. So. Na, wir wissen ja jetzt, was wir zu zeigen haben. Ja, jetzt kann ich mal den Satz abwischen. So, jetzt habe ich einmal natürlich am Anfang nicht gesagt, was eigentlich meine Induktion ist. Ich sage jetzt hier kackfrech nach Induktionsvoraussetzungen und wir gucken einfach mal hinterher, was denn also dabei jetzt die Induktion ist. Mach mal einen Zwischenschritt. Also, weil nicht Phi in T ist und ja Gamma' außerdem Teil von Gamma und damit Teil von T ist, haben wir also jetzt hier Gamma' nicht Phi ist in T. So, jetzt kommt die Induktionsvoraussetzung. Teilmenge natürlich. So, jetzt kommt die Induktionsvoraussetzung und das ist wieder Größe. Ja, also brauchen wir jetzt nicht lange uns Gedanken drüber zu machen. Also diese Größe von Gamma nicht Phi, die ist kleiner als die von Gamma. Deswegen können wir hier eine Induktionsvoraussetzung anwenden in einer Induktion wiederum über die Größe von Gamma. Deswegen folgt also jetzt Gamma Strich Komma nicht Phi ist erfolgreich und damit kriege ich das hier einen Haken. Gut, das war die erste von vier Regeln, ja, beziehungsweise von drei Regeln. Und die anderen laufen natürlich genauso. Ja? Also das Einzige, was man immer checken muss, ist, dass die Konklusion größenmäßig kleiner ist als die Prämisse. Das haben wir nun ein paar Mal schon gesagt. Also laufen die anderen alle nach demselben Muster. Okay, damit ist also unser Zielsatz im Kasten. Wir wissen also jetzt, dass also unsere feiner strukturierte Tableau-Methode, wo also einzeln baumförmig die propositionalen Regeln abgearbeitet werden oder die propositionalen Konnektive abgearbeitet werden, dass die auch vollständig und korrekt ist. Das heißt also, wenn es ein erfolgreiches Tableau gibt, dann ist die Formel erfüllbar und sonst eben nicht. So, jetzt habe ich den Satz natürlich ungeschickterweise abgewischt, aber nochmal. Insbesondere ist eine Message, außer eben Korrektheit und Vollständigkeit unseres Algorithmus, dass diese flachen Tableau praktisch äquivalent sind zu den baumförmigen. Das war eine der Äquivalenzen im Satz. So, wenn wir uns das anstarren, hier in diesem baumförmigen Tableau, ja, da ist also eine so eine Nicklichkeit drin. Ja, wenn ich merke, also wenn ich das nachher tatsächlich versuche, zu formulieren mit so Sätzen wie ein Knoten ist erfolgreich, wenn jede auf ihn anwendbare, also ein Label ist erfolgreich, wenn jede auf ihn anwendbare Regel eine erfolgreiche Konklusion hat. Nun, wenn mein Knoten eine Menge von mehreren zusammengesetzten Formeln ist, ja, dann habe ich fürchterlich viel zu tun. Dann wird das Tableau also insbesondere nicht so klein wie eben unser Beispiel-Tableau, sondern ich kann mich ja entscheiden, welche Regel ich zuerst anwende und insbesondere auch, welche Teilformen ich zuerst anfasse. Ja, also ich habe einen Sequenten aus 25 Formeln, die sind alle zusammengesetzt und ich kann mich ja entscheiden, ob ich als erstes Formel 1 aufdrösel oder als erstes Formel 13. So, das ist offensichtlich Overkill, ja, also das will ich nicht machen, das gibt sonst was für ein Blow-up in der Produktion dieser Tableaus, sondern richtig war vielmehr, so wie wir das hier gemacht haben, ja, und so wie es ja auch in der Definition von Tableau drinsteht, ich kann mir aussuchen, welche Regel ich nun zuerst anwende und wenn ich das gemacht habe, muss ich nicht nochmal zurückgehen und alle anderen auch ausprobieren, ja. So, und das genau, wie gesagt, dass das geht, sagt uns dieser Satz. Insbesondere sagt uns diese Äquivalenz hier, ja, dass also die Reihenfolge dann praktisch völlig egal ist. Denn in dem flachen Tableau sehe ich die ja nicht mehr. Ja, also das flache Tableau ist ja völlig unstrukturiert. Und da ist also keine Reihenfolge mehr erkennbar, in der ich jetzt also irgendwelche Regeln angewendet hätte oder so. Ganz anders als im richtigen Tableau, da ist das alles in der Baumstruktur festgelegt, wie ich das gemacht habe. So, und dir, das ist also egal. Warum ist das so? Nun, das liegt an etwas, dass man, dann ist es nützlich, sich an THPROC zu erinnern, wo wir so ein bisschen Rewriting gemacht haben. Gut, ist dann schlecht, wenn man nicht in THPROC war, aber deswegen sage ich es jetzt nochmal. Also machen wir zum Beispiel das hier, ja? Also A und B, nicht C und A. So, hier haben wir so einen typischen Fall, ja? Also hier könnte ich mich entscheiden, als erstes den hier aufzubrechen, ja, hier diese Konjunktion zu einem Komma zu machen. Genauso gut kann ich sagen, okay, die lasse ich erstmal stehen und knöpfe mir erst den davor, rate jetzt mal, keine Ahnung, nicht A. Ja. Das gibt natürlich einen Clash, keine schlechte Idee, ne, aber sagen wir mal, das wäre das, was ich mache. So, dann habe ich mich ja jetzt ganz anders entschieden und der Punkt ist, ich kann das aber wieder zusammenführen, ja, weil sich das überhaupt nicht gegenseitig in die Quere kommt. Nicht? Hier habe ich ja immer noch A und B stehen und hier immer noch nicht C und A, das heißt, ich komme von hier zu A, B, nicht A und dann zum Clash, klar, und das geht hier aber auch noch, ja, weil hier auch dieses nicht C und A noch steht. Das heißt also, diese konfligierenden Regelanwendungen, die kollidieren überhaupt nicht. Ja, welche ich zuerst mache, ist wurscht, ich kann immer noch die anderen hinterher nachholen. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich also hier sage, okay, ich kann hier das wieder zusammenführen. Ja, wenn ich also von hier aus schon weitergemacht habe, sage ich mal, oder so, ja, dann kann ich das immer noch. Ja, kann immer noch hier immer diese Quadrate vervollständigen. Das heißt also, wo ich langlaufe, ist im Prinzip völlig egal, das kann ich mir so aussuchen, wie es mir passt. Ja, also zum Beispiel so, dass es möglichst schnell zum Clash führt oder dergleichen. Ja, nicht, das ist also hier die Message dabei. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch eine völlig deterministische Heuristik festlegen, das heißt, ich nehme immer die am weitesten links stehende Formel zuerst oder sowas, ja, das kann ich als Politik einführen, das schadet überhaupt nichts. Ich kann sagen, ich mache immer erst alle Konjunktionen, das ist vermutlich eine relativ sinnvolle Politik, dass ich immer erstmal alle Konjunktionen aufbreche. Und das kann ich also willkürlich festlegen, wie ich will, das macht keinen Unterschied. Jo. Das war das Ende dieses Teils über propositionale Logik. Also wir machen dann ab, nicht nächstem Mal, sondern übernächsten Mal machen wir Beschreibungslogik. Am Donnerstag würde ich dann mal den Zettel besprechen. Der laufende Zettel ist Montag fällig, richtig? Ja, ne? Insofern sind noch Fragen, also A zu dem Kapitel, B zum laufenden Zettel.
Am Ende der vierten Aufgabe, ich wollte nur sicher gehen, da steht, formulieren Sie die duale Aussage, wir mussten sie nicht beweisen, ne?
Nein, dadurch, dass sie dual ist, ergibt sie sich dann automatisch. Das ist so der Witz an Dualität. Die Herausforderung ist mehr, sie korrekt zu dualisieren. Nicht? Also man kommt dann doch leicht ins Schleudern. Weitere Fragen? Ja, okay, dann in dem Sinne bis Donnerstag.